Elia Blum hier, Shoutout an den Catch Club Podcast.
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo und frohes neues Jahr, Happy New Year 2026. Ich bin wie immer euer Dieter und begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Elites-Zirkels hier im Catch-Club. Bevor wir das neue Jahr richtig begrüßen, müssen wir das Ende des alten Jahres, das Ende der alten Welt abschließen. Und das machen wir hier mit dem Reveal zu World's End. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit dem Mann, der in knapp sagen wir 60 Stunden weinen wird, wenn Hiroshi Tanahashi das letzte Mal mutmaßlich gepinnt wurde.
Oh ja, auf jeden Fall. Das Ende einer Ära, aber darum geht's heute nicht. Hallo, Happy Drew Year. Wir sind hier am 1.1. für euch am Start und sprechen über AEW. Du hast gerade schon gesagt, das Ende der Welt, World's End. Stand an und jetzt sprechen wir endlich drüber. Die Feiertage sind vorbei. Das Jahr 2025 liegt hinter uns, aber wir werfen nochmal einen ganz kleinen Blick zurück. Genau, auf das vergangene Wochenende und den letzten AEW Pay-Per-View des Jahres.
So ist es. Ja, ging diesmal ohne Tailgate Brawl, sondern mit der klassischen Zero Hour, bisschen 10 Minuten Vorgeplänkel, 4 Matches, kein Match, was wirklich was diesmal in die Main-Show reinging. Hast du denn die Dings gesehen?
Ich habe nur Clips auf Social Media gesehen, also die Show selber habe ich nicht gesehen. Positiv auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, ist nicht wieder der Main Event, ist wieder mitten in der Show geendet und ist dann über in die Main Show übergekommen. Das hatte man ja zweimal jetzt, das ist dann auch genug, also schon okay, dass man es nicht nochmal gemacht hat.
Ja, definitiv.
Ich habe mich so durchgeskippt. Ich glaube, weiß auch nicht, ob man so viel sagen kann. Das Einzige, was mir jetzt irgendwie nennenswert aufgefallen ist, dass es ein Comeback gab im zweiten Match oder nach dem zweiten Match.
Was man auch sagen kann, ist, es gab im ersten Match Sisters of Sin, Julia Hart und Sky Blue trafen auf Hayane und Maya World. Nach dem Match hieß es Hayane und Maya World is all elite.
Ja.
Verdient. Ob sich da so zwei andere Menschen ärgern? Haha.
Sicherlich.
Oder siehst du einfach, dass
sich nicht beschweren und einfach das tun, was von einem verlangt wird, kann in solchen Fällen dann auch einfach mal helfen.
Ich muss aber auch ehrlich sagen, weil da reden wir jetzt mal das erste Mal seit längerem drüber. Klar hatte Sky Blue ein sehr gutes Showing bei Blood & Guts, aber bei aller Liebe, die beiden, also Hart und Blue, ich hab die ja immer verteidigt, aber irgendwann, da wird nicht mehr viel nach oben passieren.
Nee, leider irgendwie so gar nicht. Sky Blue ist irgendwie für mich auch so eine Wrestlerin, die da gefühlt nur funktioniert in diesen Hardcore-Matches oder Blood & Guts oder sowas halt. Da finde ich die immer echt gescheit.
Definitiv. Das kann die ja auch.
Ja, das kann die ja auch, genau, aber abseits davon ist da irgendwie. Wenn ich jetzt sagen würde, gefühlt verschlechtert, dann klingt das immer irgendwie so gemein, aber irgendwie, ich fand auch gerade eine Julia Hart, die irgendwie viel Potenzial hatte, dann auch mit ihrem Title Run und sowas, seinem Singles, aber irgendwie, es ist weniger geworden danach irgendwie gefühlt.
Hundertprozentig. Also stimme ich dir absolut zu. Ist weniger geworden und wie gesagt, mir ging es nur um High and Meyer World. Es ist schade, dass bei dem weniger wurde. Aber ja, genau, Eddie Kingston hat Zach Gibson besiegt und dann sind James Drake und Zach Gibson auf Eddie Kingston draufgegangen und dann kam Ortiz zurück und hat, Ortiz kam jetzt zu AEW zurück und hat dann für Kingston einen Save gemacht. Auch überraschend. Genau. Und,
Habe ich nicht mit gerechnet, auch wenn man ja weiß, dass die Bros sind. Aber ja, hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass er dann da irgendwie kommt. Aber es ist cool. Ortiz ist wieder da. Dann jetzt auch im Tag Team mit Eddie Kingston, finde ich auch okay, weil man ja anscheinend sowieso nicht so genau weiß, was man mit Eddie Kingston anfangen soll.
Sehr schade.
Sehr, sehr schade, aber du, dann gib mir von mir aus so ein Tag Team mit Imo und Ortiz oder sowas halt. Ja, warum nicht? Klar.
Ja. So ist es. Und dann haben wir, gab's Bandido Mascarado Rada gegen Mark Davis und Rocky Romero. Romero, ne, das Meme, dass Rocky immer gepinnt wird, diesmal vom Bandido nach 7,5 Minuten, top. Und dann gab's Eight-Man-Tag-Match, Mike Bailey, Kevin Knight, Jack Perry und Luchasaurus trafen auf Josh Alexander und The Demand. Perry hat Ricochet gepinnt, was dann auch später eine Ankündigung für Dynamite zur Folge hatte, dass bei Dynamite, wir reden am 1.1., also Dynamite lief, gab es Perry gegen Ricochet um den National Title. Genau, und dann ging es in die Main Show mit dem Opener. Ausverkauftes Haus aus der No Arena in Chicago.
Ja, also nahe Chicago.
Ja, Hoffman Estates, Chicago, Illinois, genau.
Ja, es ist so ein Vorort, aber wird, glaube ich, immer zu Chicago noch mitgezählt. Ne? Also ja. Chicago Area auf jeden Fall.
Yes.
Ja, ging dann auch direkt mit der Krachansetzung los, wa?
Genau, Continental Classic Halbfinale. Kazuchika Okada besiegte Takeshita. Punkt. Genau, nach 17 Minuten. Drew, erzähl mal.
Ziemlich geil. Also erstmal, ich glaube, da haben die wenigsten mit gerechnet, dass das Match das Halbfinale wird. Ich glaube, viele haben damit gerechnet, dass das Finale wird.
Richtig, aber ich muss sagen, nachdem alles, was jetzt los war, finde ich es gut.
Ja, also das Problem ist halt ein bisschen, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir da schon mal ob wir da privat drüber gesprochen haben oder auch in irgendeiner Aufnahme, dass Takeshita in diesem Szenario noch IWGP World Heavyweight Champion ist ein bisschen Fluch und Segen. Ich glaube, das hätten sie anders gebuckt, wenn der nicht Champion wäre, was aber für die weitere Fehde egal ist, weil am Sonntag ist ja der Titel sowieso los. Oder so, wie man es gemacht hat, fand ich es jetzt auch nicht verkehrt. Match war aber richtig stark. War für mich aber nur in Anführungszeichen das Schwächere der beiden Halbfinales. Aber immer noch richtig gut. Und das Geile war halt, es war auf einem sehr hohen Niveau und gefühlt war es trotzdem, oder hat es sich zumindest so ein bisschen so angefühlt nach, wir hauen noch nicht komplett alles raus, wir sparen uns irgendwie den sechsten Gang nochmal auf, damit wir nochmal für das richtige Singles-Match, also das dann später nochmal kommt, wenn die Fehde richtig Fahrt aufgenommen hat, nochmal einen draufsetzen können.
Genau.
Was ich aber nicht schlimm finde, weil das finde ich fein, dass man sagt, man hält es ein bisschen runter und weil dann
ist das Problem, ja, das erste Match war besser.
Ja, genau, dann hast du das Problem halt nicht, aber das
Wichtige war.
Genau, aber das war trotzdem richtig gut auf einem sehr hohen Niveau, ne, fast 18 Minuten, damit sogar noch das Kürzere von den beiden Halbfinals. Ja, ein geiles Ding, ne? Die beiden funktionieren halt gut miteinander. Ist klar, wer hätte das gedacht, ne, Schocker. Okada hier auch mit seinem Heelwork. So auch, ne, ich glaube, dieser Austritt oder dieser Faceturn von Takeshita wird immer weiter vorbereitet, weil Don Callis war natürlich am Kommentar, weil er darf ja nicht Ringside sein, weil es sind ja Continental Rules, ist klar. Der war natürlich für beide, aber er war immer so ein Stückchen weiter dann doch mehr pro Okada. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist.
Ja, natürlich, auch so dieses, nee, der hat nichts gemacht und
ich hab ja, genau.
Nicht mit dem Finish-Spot und
Der Finish-Spot, hast du gerade schon angesprochen, der war echt super, weil er dann ja für später,
genau.
Genau, der war dann noch später noch wichtig. Man kann es ja kurz erwähnen, Okada hat halt dann aus einem von den Turnbuckle nicht Pads, sondern diese Teile, die quasi den Haken, aus den Ringstreben, da ist ja so auch so eine Art Polster drum. Da hat er den halt rausgezogen, das Einzige, hier war irgendwie so ein bisschen, ich weiß aber nicht, wessen Schuld es war, ist im Endeffekt auch egal. Man hat irgendwie nicht so richtig oder zumindest so auf Referee-Seite, sondern nicht so 100% reagiert, dass man halt irgendwie, der hat halt quasi voll drauf geguckt und als der Schlag war, hat er quasi weggeguckt. So, das war so ein bisschen. Das war
ein bisschen clumsy.
Geil,
Aber irgendwie ja. in der Umsetzung. Aber du, das Ding ist, du ja. hast es weiter vorbereitet, wie du sagtest.
Genau.
Du sagtest, das wird genug Stoff geben. Also,
ja.
Okada hat sich, also nicht Okada, Kellis hat sich äußerst klar zu Okada positioniert. Auch so dieses, ach, Takeshita, das, ne, er war halt besser. Aber er hat genau gesehen, was Phase war. Und das wird halt noch aufgespielt und es ist ja auch dann beim nächsten Match spielt das ja auch eine Rolle tatsächlich, was da passiert ist.
Ja.
Und
ja, das fand ich cool, genau. dass es dann irgendwie noch so aufgespielt wird. Aber ich fand das Match wirklich auch richtig gut. Kommen wir bei Cage Match fast schon ein bisschen zu wenig weg mit 7,66?
Wobei ich sagen muss, ich kann es ein bisschen nachvollziehen.
Ja.
Weil es war, wenn du es vor allem vergleichst mit dem Match danach und auch mit dem Finale, kann ich es schon irgendwie nachvollziehen tatsächlich. Ich kann auch verstehen, wenn du sagst, ey, 8 Punkte.
Ja, also
auch
gut. Ja, ich finde auch so, sag, ach, gib dem Ding 8 Punkte, dann finde ich das okay. Aber ist natürlich jetzt auch wieder, ob es jetzt 7,66 oder 8 sind, ist ja dann auch Wumpe eigentlich.
Eben. Und,
aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, war auf jeden Fall ein sehr cooles Match. Ja. Okada habe ich, also bei Okada ist das so die Sache, ich glaube, also je weiter das, das Turnier fortgeschritten ist, desto eher habe ich ihn dann doch im Finale oder sogar dann gewinnen sehen. Weil am Anfang war ich so, ah nee, Okada nicht schon wieder Okada oder sowas halt. Wobei man dann halt ehrlich ist, es ist halt Okada, also vor dem Halbfinale wäre der sowieso nicht ausgeschieden. Und es gab dann irgendwie noch viele Möglichkeiten und ich glaube, dass dann doch der Weg, dass Okada ins Finale kommt, irgendwie der bessere gewesen, als wenn einfach Takeshita gewonnen hätte. Zumal dann auch Takeshita halt ja nicht clean verloren hat, das heißt, ist auch egal, dass er Champion ist oder sowas halt. Und vor allem,
mit was man im zweiten Halbfinale gemacht hat, also wie man dann auch Moxley positioniert hat, wo man wusste,
ja.
wo man ja vorher so überlegt hat, naja, wer ist denn von den Vieren das klarste Babyface? Ja, Takeshita. Nee, ja. am Ende ist es Jon Moxley.
Zumindest ist er es geworden im Laufe des Matches und der Show dann halt irgendwie. Weil er ist ja dann irgendwie über die letzten paar Shows und Matches Wochen. Irgendwie genau. mehr face geturnt oder also so im Laufe des Turniers zumindest, sagen wir es mal so.
Genau.
Ja, von daher, nee, aber cooles Ding. Für mich tatsächlich dann auch knapp nur das Schwächere der beiden Halbfinals, aber gut. Wenn das Schwächere der beiden war, dann können wir ja uns schon darauf einlassen, was da das Zweite für eine Qualität hatte, ne? Also.
Also ich muss halt sagen, ich fand's gut. Was ich halt bei Okada so geil finde, egal ob das Match 10 Minuten geht, 17 Minuten oder Okada Special 27 Minuten, die ersten 10, 15 Minuten werden immer gleich gerasselt.
Das ist richtig.
Und du hast richtig gemerkt, wie Takeshita quasi ihm seinen Stil und seine Geschwindigkeit dann aufgedingst hat.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann gab es diese geile Konterversuch, weißt du, Real Barrow Suplex, Okada steht auf Rainmaker-Versuch, Blue Thunder Konter.
Ja.
Dies, das und, ne, also das war richtig gut. Und dann die Schraubendreher-Geschichte, zack.
Ja, war schon ein gutes. Also, du hast auch halt gemerkt. Ja, sorry.
Liebe Leute, geht weiter. Entschuldigung.
Ja. Nö.
Heel Okada bei AW. Da können wir uns bitte darauf einigen, dass das nicht mehr die Rainmaker-Pose ist? Es ist jetzt nicht die Rainfucker-Pose.
Das ist die Rainfucker-Pose, auf jeden Fall.
Guckt und ich war so, warum kam ich da nicht früher da, oder warum kam da nicht irgendwer drauf?
Irgendwer drauf, das stimmt. Ja, du hast ja auch gerade schon gesagt, so Okada Kalim ist irgendwie immer die ähnliche Form, egal was die Matchzeiten ist. Finde ich aber halt okay, weil. Also ich meine, die Formel funktioniert ja auch halt, ne? Ich meine, das ist halt Okada, das ist halt einer der besten Wrestler der Welt, also warum soll er auch an dieser Formel halt was ändern, ne? Weißt du? Das funktioniert ja gleich, aber musste gleichzeitig, ne, wurde von Takeshita halt gezwungen, sein Match halt zu wresteln. Nee, war schon ziemlich geil. Und wenn das der Vorgeschmack ist, dann kommen wird, wenn die beiden richtig eskalieren, ja, dann, ne, Kinder werden geboren aufgrund dieses Matches dann, ne? Ja, wird geil.
So ist es. Und dann ging es rein ins zweite Halbfinale des Continental Classics. Kyle Fletcher gegen John Moxley. Und ich glaube, das war mein Match of the Night.
Würde ich nicht ganz mitgehen, war für mich das zweitbeste Match der Show, aber es war richtig gut.
Und genau, das war, also das war das bessere Halbfinale. Das war, ich fand's fantastisch. Also man muss ja sagen, bei Moxley so Anfang des Jahres, so im Laufe des Jahres hier mit Death Riders, dies, das.
Also das erste und das zweite Halbjahr von John Moxley, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist wild.
Tag und Nacht ist da doch zu wenig.
Ja, also und ohne Witz, das ist, als ob das zwei verschiedene Wrestler wären oder zwei verschiedene Charakter wären. Das ist wirklich krass. Also wie krass der die Kurve gekriegt hat und mich mit Matches wieder angefangen hat, so mitzunehmen. Das ist krass, wirklich. Der ist halt auch einfach, ne? Es gibt viele, es gibt so verschiedene Begriffe, die man so sagt. Hangman Page ist der Main-Character von AEW, wird er auch immer bleiben, weil die Company quasi um ihn herum gebaut ist, ne? Kenny Omega ist so der Top-Draw, aber John Moxley ist das Ace von AEW, es ist halt einfach so.
Ja, das Ace oder Heart and Soul.
Genau sowas halt, ne?
Weil hat er auch gesagt, ey, der kam Anfang des Jahres zu mir, war komplett banked up, aber der hat jede Coolish und jede Dynamite mitgenommen dieses Jahr.
Ja,
und
ist krank,
ehrlich, ne? Der Typ ist ein Workhorse. Also das auf, ist schon auf, besoffen.
Auf jeden Fall.
Also Herr Moxley hatte dieses Jahr, gucken, wie viele Matches der dieses Jahr hatte. Gucken, ob ich das herausfinde. 54 Matches. Der hatte quasi jede Woche ein Match, mindestens. Und da muss ich sagen, huiuiui.
Du? Ja, ich höre dir weiter zu.
So, okay. Der hatte jede Woche mindestens ein Match und wie gesagt, jetzt, ne, nach dem Titelverlust, dann das Ding mit Darby und das Ding mit Kyle und jetzt ja. Continental Classic, wo der dann plötzlich sagt, ja, jeder für sich selber im Dschungel, Manu Imanu, gib ihm.
Ja. Und, das ist auch so geil, ja.
Ne, wo du denkst, alles klar?
Ja, Bruder, so. Warum jetzt erst?
Und ich hab dir auch geschrieben, so, ey, das ist halt fantastisch. Ich so, ist halt auch witzig. Er fängt an, Face zu werden und plötzlich liebe ich ihn wieder.
Ja, es ist wirklich so. Also ohne Witz, wie gesagt. Also,
ich so, das richtige, markige Aussage, aber es war so, ey, ich finde ihn halt so als einfach Face, ich wrestle, viel geiler als diese Heel-Scheiße.
Aber ja, das spricht aber auch wieder krass einfach für John Moxley, der einfach instant diesen Schalter einfach umkippen kann und einfach wieder ein komplett anderer Wrestler ist, so wie es gerade gebraucht wird. Also das ist halt einfach mega. Mhm. Und zum Match halt, ne, ich fand das auch richtig gut, weil dann sogar das längste von den drei Continental-Matches.
Genau. Knapp.
Mit 23 Minuten. Die haben auch super gut funktioniert. Die haben auch hart gefressen. Also, wenn du siehst, sowas wie Brainbuster auf den Hallenboden, dann dieser Sleeper-Suplex da einfach vom Top Rope, wo einfach Kyle Fletcher direkt auf seinem Nacken gelandet ist.
Digga, ja, wo dann William Regal schreiben musste: Ja, hier macht man nicht so viele Nacken-Bumps. Und dann Grüße gehen raus an Flosch, der im Catchcard sagt: Warum hat der das bei den letzten WWE-Shows nicht geschrieben? Die fliegen ja auch auf Kopf und Nacken.
Das stimmt.
Ne? Er hat recht, definitiv. Da musst du kein Tribalism draus machen. Aber der Zeitpunkt ist halt, ne? Ja.
Ja, ist es richtig. Ist mal wieder, wie immer, das Timing und sowas halt. Das stimmt, aber. Ja, man kann natürlich argumentieren, ist das alles notwendig, ist das alles nicht. Ich bin immer noch der Meinung, das ist ja kein Spot, wo John Moxley jetzt gesagt hat, ich mache jetzt hier Business für mich selbst und lass jetzt hier unabgesprochen Kyle Fletcher einfach volle Wucht vom Top Rope auf den Nacken knallen, sondern das war ja ein gegenseitiges Einverständnis oder sowas. Ne? Das hat ja keiner gesagt, du musst das jetzt machen. Alle haben damit gesagt, okay, wir sind fein, diesen Spot zu machen. Also Moxley hat gesagt, ich hab Bock, den Spot zu machen. Kyle Fletcher hat zugestimmt, den Spot zu nehmen. Was noch wichtiger ist, natürlich die Zustimmung da. ne, man wird da schon man wird schon wissen, was man tut. Klar kann immer was schief gehen, aber ich schätze jetzt alle einfach professionell genug ein, ja, dass sie wissen, was sie tun, ne?
Eben.
Let's face it. Deswegen fand ich den jetzt auch nicht. Also klar, der Move sah krass aus, ne? Aber ich war jetzt nicht so ein saß und hab gesagt, so, ne, hier, Misawa ist wegen sowas gestorben, hört mal auf mit der Scheiße oder sowas. Da bin ich ja dann irgendwie schmerzfrei, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber es war trotzdem ein intensiv gefühltes Match, ne? Dann, das Finish war einfach super, weil der Screwdriver war halt, also, oder Kyle Fletcher wollte dann den Screwdriver nehmen, der war aber nicht mehr da. Weil Okada den Match zuvor genommen hat und benutzt hat. Und dann hat halt Kyle Fletcher kurz danach verloren. Das fand ich halt super smart, weil du kannst jetzt so eine Art Love Triangle in der Don Callis Family machen mit Okada, Takeshita und Kyle Fletcher. Ne? Dass Kyle Fletcher auch sagen kann, ne, guck mal hier, ne, Okada hat das als Verzweiflungstat gemacht, aber vielleicht auch in dem Wissen, dass er dann vielleicht nicht gegen Kyle Fletcher wresteln muss, weil Kyle Fletcher hat ihn ja besiegt im Continental Classic. Kyle Fletcher wiederum kann jetzt natürlich angepisst sein, kann sagen, hier, ne, ich habe jetzt verloren wegen meinem Teamkollegen, was ist das denn für eine Scheiße? Du hattest doch nur Angst, gegen mich nochmal im Finale zu kämpfen, weil ich dich schon besiegt habe. Da kannst du halt so viel draus machen irgendwie, ne? Und das finde ich halt richtig cool gemacht. Auch so, das finde ich einfach super smart. Und ich glaube, es ist auch wichtig für Kyle Fletcher, dass er nicht ins Finale gekommen ist. Also einmal natürlich aufgrund des Ergebnisses des Finales war das ja natürlich nicht möglich. Aber du kannst etwas Story machen, zum Beispiel für nächstes Jahr auch, ne? Kyle Fletcher hat es jetzt zweimal nicht geschafft, ins Finale zu kommen, weil letztes Jahr hat er ja im Halbfinale auch verloren gegen Will Ospreay. Er hat zweite Mal nicht geschafft, ins Finale zu kommen. Und jetzt beginnt nochmal so ein bisschen diese. Nächstes Jahr muss er sich nochmal ein bisschen mehr anstrengen halt, ne, wenn er es ins Finale schaffen will. Ne? Das so, die Leistung, die er jetzt gemacht hat, die hat nicht gereicht. Er war Block Erster zum zweiten Mal, aber ja, es hat nicht ganz gereicht. Ne? Und jetzt muss er, nächstes Jahr muss er nochmal Gas geben. Das kannst du halt super gut erzählen, finde ich.
Definitiv. Und was mir bei dem Match auch so gefiel, war quasi Mox in die Rolle kam, in denen seine Gegner die letzten Monate waren. Quasi, er wurde dominiert, er wurde kaputt gemacht. Du darfst nicht vergessen, sein Bein wurde zwischen der Treppe und dem Ring eingeklemmt.
Ja.
Und Fletcher ist einfach mit einem Dropkick ja, angesprintet.
Ja.
Und dann gab es auch eine Brainbuster auf den Apron. Und was mir sehr gut gefiel, war oder ist, seit Blood and Guts wird dieses Bein von Moxley so fantastisch gesellt und ja, ausgenutzt. Und das finde ich gut, dass auch jemand wie Moxley eine Schwachstelle plötzlich bekommen hat.
Ja. Ja, das finde ich auch super. Hat ja dann Kyle Fletcher nach der Niederlage auch noch das Bein
genau.
von Moxley attackiert mit einem Shotblock und das sollte dann ja.
Dann war auch klar, dass Mox der absolute Babyface im Finale
ja,
ist.
Ja, auf jeden Fall. Das war dann fürs Finale halt auch noch wichtig. Nee, ich fand das ein richtig starkes Match. Das war schon ein richtig gut, geiles Finale. Und
richtig geiles Halbfinale. Ich hatte richtig Spaß dran. Und
ja, auf jeden Fall.
Mit dem Schraubendreher, den ja Okada unter den Ring geworfen hatte nach dem ersten Halbfinale. Und dann dieser lange Bulldog-Choke, wo du merkst, gut,
ja,
komplett ausgefadet einfach.
Ja, auf jeden Fall. Das Gesicht war ja schon fast lila. Ja, stark gemacht halt. Ne? Und das merkt auch so ein bisschen, du kannst halt gegen jemanden wie John Moxley, kannst du dir halt keinen Fehler erlauben. Ne? Der ist sowieso schon gefährlich. Und wenn du dann nicht aufpasst oder sowas, dann bist du halt gefangen. Dann ist halt dann oder sowas halt. Ne? Dann ist halt vorbei. Und das hat man hier halt einfach richtig gut gemacht, find ich auch. Man muss halt auch bedenken, also im besten Fall wrestlest du ja noch ein Match nach diesem Match. Und dann trotzdem halt zu sagen, okay, wir halten uns halt kein bisschen zurück oder sowas halt, ja. Ist halt schon krass, ne?
Definitiv. Absolut krass. Und aber da siehst du, auf was, also diese Intensitätsskala ging da auch immer komplett hoch ja, und runter.
Absolut, also das ist sowieso, ich finde auch, Moxie ist ein Wrestler.
Komplett hoch.
Ja, genau, hoch. Ich finde sowieso, Moxie ist ein guter intensiver Wrestler halt, ne, wenn da irgendwie, also nicht nur die Story in der Sinne, die außerhalb des Rings, sondern wenn auch die Story da halt passt im Ring, dann ist das einfach fantastisch. Da kann er auch, der ist ein super Storyteller halt einfach im Ring. Und ja, Kai Fletcher, der ist in seinen jungen Jahren auch einfach schon so gut und weit halt, der wird nächstes Jahr nochmal einen großen Singles-Titel gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, hundertprozentig.
Oder zumindest große Singles-Erfolge haben in irgendeiner Art und Weise. Oder nicht nächstes Jahr, sondern ja dieses Jahr, jetzt 2026, meine ich natürlich. Der Typ, ne, der ist die Zukunft dieser Company, der ist halt auch erst fucking 27. Ja.
Weißt du, was das Krasse bei Kai Fletcher ist?
Was denn?
Ich habe Fotos jetzt noch so gefunden gestern. Einfach mit ihm, von uns, so Karat 218, Karat 219, wie der da aussah. Und wie der jetzt aussieht.
Ja, das ist schon ein Unterschied.
Der hat eine absurde Transformation, der
ja, Mann. Ja, auch alleine halt nicht nur mit, der hatte ja irgendwie gefühlt jeden schlimmen Haircut mal irgendwie durch. Aber auch, also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war der halt ein guter Wrestler oder zumindest ein Wrestler mit Potenzial. Aber vom Körperbau war der halt ein Lauch, ne? Und guck dir den einfach mal jetzt an, ne? Ah, holy shit, ne? Da wird Nutrition aber groß geschrieben, Junge, ne? Also, der ist ja gefühlt das Doppelte mittlerweile in den paar Jahren. Das ist halt schon crazy. Hat auch mittlerweile halt einen Look, ne? So ein bisschen auch mit den Tattoos und sowas halt. Bin immer noch unverschämt neidisch, dass dem Pink so gut steht. Also mit dem Jungen werden wir noch, wenn er verletzungsfrei bleibt, in den nächsten paar Jahren noch eine ganze Menge Spaß haben.
Hundertprozentig.
Ja, da braucht man auch ein bisschen was zum Runterkommen irgendwie nach dem Match, ne?
Ja. Und da gab's dann, So, da gab's dann das AEW World Tag Team Title Match Chicago Street Fight FDA gegen die Bang Bang Gang. Ja, das wurde so die letzten Wochen aufgebaut. Bang Bang Gang haben ein Non-Title Match, bevor FDA Champion wurden, die FDA besiegt, dann gab's ein Title Match. Das haben die durch so eine Belt Shot und Stokely und so gewonnen. Also FDA, und dann ging es direkt los. Brawl durch die Zuschauer, am Regen, überall durch. Es war ein schöner Wrecky Garbage Brawl. Der war mir aber zu lang.
Ja.
Stokely, fantastisch, wie er nicht durch den Tisch fliegt, sondern über den Tisch und der Tisch auf ihn.
Ja.
Wäre Stokely DDT Iron Man Heavy Metal Champion, hätte der Tisch ihn besiegt?
Ja, genau, das stimmt. Da frage ich mich ja, ob das Absicht war oder ob das einfach nur versehen war, aber so oder so war das großartig.
Tatsächlich.
Ja. Nee, würde ich dir, oder wolltest du noch was sagen? Sorry, ich wollte dich nicht
alles gut
unterbrechen.
Muss gerade meine Hand kratzen. Also, es hatte gute Phasen, launige Phasen. Ich fand's gut. Ich habe halt gehört, ja, man hat Bang Bang Gang zu stark dargestellt. Finde ich halt Quatsch, weil wenn du die zu schwach dargestellt hast, hätten sie kein Titelmatch auf der Pay-Per-View-Card verdient.
Ja, also ich sag mal so, du konntest sie ja ruhig stark darstellen lassen. Das finde ich schon in Ordnung. Ja, weil, genau, es war zu lang, aber ich finde die Stärke fand ich okay, weil sie haben ja auch das erste Match nicht klar verloren, sondern sie haben es ja im Prinzip sogar eigentlich gewonnen. Der Freecount war ja da, nur es war ja das Bein auf dem Seil.
Durch Stokely.
Genau, durch Stokely. Das heißt, sie haben, also sie, wenn das nicht aufgehoben oder wenn dieser Eingriff nicht wäre, dann hätten sie ja gewonnen, dann wären sie jetzt ja Champions. Von daher kann man ja sogar argumentieren, dass sie in gewisser Art und Weise das bessere Team waren an dem Abend. Und von daher finde ich es okay, wenn man sie halt stärker darstellen lässt. Und ja, sonst wäre es ja dann auch wieder irgendwie so ein FDR-Squash oder sowas, das wäre ja dann auch Quatsch. Ich fand's auch ein Müh zu lang, da würde ich zustimmen. Das auf jeden Fall. Ich fand das soweit so solide. Ich würde sagen, so im Mittelfeld von der Show. ich mag ja die Kombi aus Juice Robinson und Austin Gunn jetzt nicht so sehr, aber ja gut, Colton Gunn ist halt verletzt, also er will es halt machen, ne? Ist ja okay, aber ich hätte dann, glaube ich, lieber irgendwie, also ich fände dann eine Version aus Juice und Ace Austin irgendwie cooler. Da kann auch alles noch kommen, ne? Also um Gottes Willen. Nur weil es jetzt nicht passiert, das heißt ja nicht, dass es nie passieren wird, ne?
Genau.
Passt halt auch, der Edwards von beiden war trotzdem cool zusammen.
Ja, komplett.
Nur mit den zwei zusammen. Ich habe halt irgendwie gedacht, das Match ist halt auf der Card, weil wir irgendwie einen Return sehen. Entweder Jay White oder halt Edge und Christian. Also Adam Copeland und Christian. Aber es kam halt irgendwie gar nichts davon. Ja, gut, ist dann vielleicht auch ein bisschen einfach meine Erwartungshaltungen geschürt. Macht aber vielleicht auch Sinn, dass zum Beispiel Adam und Christian noch nicht wiederkommen, weil bis Revolution sitzt ja auch noch 3 Monate. Und ich will da jetzt irgendwie nicht wieder 3 Monate FTA und Cope und Christian halt rumdümpeln sehen. Von daher ist es vielleicht sogar besser, dass es nicht hier passiert ist. Ja, aber also wie gesagt, ich fand das Match dann halt fein. Du hast den Stokely Bump schon erzählt, das war für mich ein bisschen das Highlight des Matches. Ja, ansonsten war's grundsolide, würde ich sagen. Müh zu lang, hast du schon gesagt, ansonsten fein.
Komplett. Jeden Fall. Und genau, nee, das war komplett. Und nee, das stimmt. Und wie gesagt, finde ich auch nicht schlimm. Und das hat auf jeden Fall, wie gesagt, das hat Spaß gemacht. So, es war zu lang, aber sonst okay. Dann ging es das nächste AW Women's World Tag Team Championship. The Babes of Wrath trafen auf Mercedes Mané und Fina. Ja, es war solide. Ich fand's okay. Da hat's mich kurz mal so ein bisschen. Da musste ich nach den zwei dicken Matches und diesem langen, etwas zu langen Streetfight, musste ich auch mal durchatmen. Es war in Ordnung. Ich mag tatsächlich einfach Holly Cameron. Also, man kann sie ja nicht mögen, aber der Frau abzusprechen, dass sie sich verbessert hat, finde ich schon unfair. Ja,
und die ist halt auch einfach, die ist einfach die Art und Weise, ne, wie sie redet, was sie tut und sowas, die ist einfach so super sympathisch einfach, finde ich.
Die ist meines Erachtens auch fast, also Unikat ist zu doll, aber die ist halt schon, wie sagt man?
Ja, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall. Es ist sowas komplett Eigenes halt, ne?
Genau.
Und ich meine, die ist halt auch krasses Multitasking-Talent, ne? Die kann gut singen, die kann Bauchrednern, die spricht Mandarin. Schon crazy, ne?
Eben. Und ja, das Bauchrednern-Ding mega witzig.
Ja, das
die Mandarin echt gut spricht, wusste ich gar nicht.
Ja, auch tatsächlich, doch.
Und die ist schon super. Also, ist natürlich keine perfekte Wrestlerin, aber ich bin auch immer so dieses, wir können ja nicht alle nur 10 von 10 Wrestlerinnen haben. Du brauchst auch mal Gesamtpakete, also die nicht nur Wrestling. Also, ich kann verstehen, wenn du sagst, ey, ist nicht mein Cup of Tea, aber, weißt du?
Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Also, klar, kannst du jetzt von so einer Harley Cameron jetzt nicht die Top-Matches erwarten oder sowas oder die 5-Sterne-Matches. Dafür sind aber auch andere Frauen im Kader halt einfach da. Wie du schon sagst, dann ist einfach ein bisschen Abwechslung, ist ja auch einfach mal irgendwie was Tolles. Ich mag die Frau wirklich sehr, sehr gerne. Mir gefällt auch das Team mit Willow Nightingale ganz geil. Allein so der Anfang, what do we are? Babes, what do we have? Rev, babes of Rev, babes of Rev.
So, hast du gesehen, halt willst du lachen? Die Frau ist ja genauso alt wie wir.
Ja. Und du musst halt auch, was du auch nicht vergessen darfst, ne?
Die wrestelt seit 3 Jahren.
Genau, die wrestelt seit 3 Jahren, ne? Also, die hat ihr zweites Match überhaupt, hatte die schon bei AEW halt, ne? Also, und damals war die schon echt, also ganz am Anfang war die schon wirklich nicht gut, ne? Aber das ist einfach eine krasse Veränderung und eine krasse Entwicklung in so kurzer Zeit. Ne? Die ist ja auch in der Nightmare Factory trainiert worden. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Wollte ich auch so ein gutes Paket.
Nee, die war bei Flatbacks Wrestling School mit Sean Spears und Tyler
Breeze. Ja, aber stimmt, da kommt, also ich glaube, in Nightmare Factory war sie dann auch mal, aber genau, ursprünglich kommt sie von den Flatbacks, du hast natürlich recht. Aber auch das ist ja eine Schule, wo man so weiß, okay, da kommen eigentlich ein paar coole Leute her und sowas, cooles Talent, auch wenn ich jetzt Sean Spears persönlich nicht mag, aber na gut, als Trainer ist das ja auch immer was anderes und das ist ja nur die Auswirkung.
Championship Wrestling in Florida. Gab es vorletztes Jahr das Match Colton Gunn und Mariah May gegen Holly Cameron und Tyler Breeze.
Geil.
Stimmt, die war bei den Outcasts. Ich muss gerade überlegen, was ihr Beginn war.
Stimmt. Ich finde die auch super. Ich mag auch das Team sehr gerne. Die Babes of Wrath finde ich super. Für Willow Nightingale ist eh nur Liebe. Und die sind halt einfach so ein. Die sind so ein Feel-Good-Team, einfach so mit der Musik, wenn die rauskommen und sowas, weißt du, das macht so wie Willow wenn halt selber auch ist, ne? Das ist halt Vibes. Gute Laune. Bitte?
Vibes,
genau. Gute Vibes. Und dann ja auch schön, dass die Titel, die wurden ja bei Dynamite, ich glaube, das war die vor Weihnachten, die Ausgabe, ne? Oder war es die an Weihnachten, die Ausgabe?
Welche?
Wo sie die Titel gewonnen haben.
Die Tag-Team-Titel?
Genau.
Das war ja.
Nee, war vorbei. Das war Winter's Coming, war das, genau. Stimmt, das war's. So. Da war ja das Turnierfinale gegen die Timeless Love Bombs. Und ja, dann schön, dass das auf jeden Fall hier nochmal auf die Pay-Per-View-Card geschafft hat, dann das Match. Ich weiß nicht, ob du schon was zum Match gesagt hast, sonst würde ich einfach mal anfangen.
Zum Tech-Team, ja, ich dachte, dass das solide war. Und ja. Halli wurde halt isoliert, wie man dachte. Und genau. Es war ja vor allem dazu da, um
Mercedes
Mercedes Downfall weiter einzuleiten. Und das, Willow hat dann am Ende mit dem Kryptonit von Mercedes mit dem Roll-Up Mercedes gepinnt. Und so wurde dann aufgebaut, dass es bei. Man kann ja kurz sagen, die wurde dann später interviewt, ist ein bisschen ausgerastet in einem Backstage-Raum, hat ihn wie ein richtiger Superstar erstmal einen Tobsuchtsanfall bekommen, alles kaputt gemacht. Und dann dann hieß es, yo, bei Dynamite, Willow gegen Mercedes und Achtung, wir spoilern. Willow Nightingale ist die neue TBS Championess. Zu Recht. Und ja, ich freue mich auf den Downfall, der jetzt weitergeht.
Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch ich finde es auch schön, weil das ist auch so ein bisschen Storytelling, weil Mercedes hat den Titel ja damals auch von Willow gewonnen. Und hat ihn jetzt wieder an Willow verloren. Das ist so irgendwie so Full Circle. Das endet so, wie es halt begonnen hat, so ein bisschen, ne?
Eben.
Ist halt cool, auch der Moment. Wirklich, das war so ein schöner Moment, ey. Das hat mich einfach so emotional einfach mitgenommen. Dieser Moment, quasi, sie feiert ja dann erst mit der Conglomeration. Und dann dreht sie sich um. Und da steht halt Chris Statlander einfach im Ring. Beide gucken sich kurz an und dann umarmen sie sich einfach. Das war auch einfach so ein schöner Moment. Das war auch so ein Full Circle. Einfach auch so ein Abschluss zwischen den beiden halt irgendwie. Komplett. Fand ich auch toll.
Super, super gut. Und,
Sonst hast du zum Match eigentlich alles gesagt. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt vielleicht noch ein Match zwischen Athena und Mercedes aufbauen.
Sollte man. Du darfst es nicht machen, solange Fina noch den, ja, egal wie wertlos er ist, aber den Ring of Honor-Title hat.
Ja, genau, und es würde halt nicht zu diesem Downfall halt passen, wenn es dieses Match geben wollte, dann hat ja Mercedes erstens es würde keinen Sinn machen zu der Downfall-Storyline, weil wenn Mercedes gewinnt, macht es keinen Sinn, weil dann bringt die Downfall-Story ja nichts. Und wenn Athena gewinnt, ist es zwar cool, aber sie gewinnt ja dann keinen anderen Titel, weil es geht ja dann wahrscheinlich über den Ring of Honor Title, weißt du? Das heißt, man sollte sich vielleicht erst darauf fokussieren, dass Mercedes jetzt erstmal alle Titel verliert, was wahrscheinlich ja jetzt auch passieren wird. Ich denke, die wird ja jetzt nach und nach einen verlieren. Die hat ja jetzt irgendwie, sie hat die Tag Team Titel nicht gewonnen. Sie hat das Titel-Match jetzt nicht gewonnen. Sie hat ja bei der Christmas Collision hat sie ja den RevPro-Title verloren, also in UK. Genau. Gegen Alex Windsor.
Windsor.
Genau. Die ist ja jetzt auch bei Stardom jetzt am Wochenende.
Ach was.
Zwei Shows. Ja, haben sie angekündigt. Am 3. Januar. Da haben die eine Evening und eine Afternoon-Show und da ist sie bei beiden. Ja, macht ja Sinn. Will Ospreay ist ja wegen Tanahashi Retirement, ist sie ja auch in Tokio, dann kommt sie halt mit, ne? Warum nicht?
Eben.
Ja, und jetzt beginnt dann so langsam, denke ich mal, dieser Downfall halt so. Ich freue mich schon drauf, wenn sie den Prater-Catch-Title verliert, also den EVR-Womens-Title.
Fantastisch.
Das Einzige, was mich halt so ein bisschen, was heißt, ist nicht gestört, aber war so ein bisschen, meine Befürchtung war zumindest, ob jetzt die Tag-Team-Title dann ein bisschen in den Hintergrund rutschen, dadurch, dass Wulle jetzt Doppel-Champion war, aber das wird alles schon irgendwie, also das geht schon klar, das kriegt man schon irgendwie hin. Man kann das eine ja auch mit dem anderen dann irgendwie aufbauen oder so.
Jo. Definitiv. Und, Entschuldigung. Genau, ich bin gespannt, aber wie gesagt, es freut mich und wird alles gut. Jo. Wie gesagt, du hast ja zum Tag Team Title Match auch alles gesagt. Dann geht's weiter. Gabe Kidd gegen Darby Allin. Da muss ich sagen, das war einfach nur absurd.
Ja.
Also, es wird ja aufgebaut, weil Gabe Kidd Darby ja ein bisschen auch mit den Death Riders zusammen kaputt gemacht hat, ihn dann auch da Pack geholfen hatte, durch einen Flammentisch zu schmeißen, oder brennenden Tisch so. Und dann hat er die eine Treppe darunter geworfen und so ein Krams. Und dann, haben beide schnell geblutet und da waren auch richtige Blutlachen draußen.
Ja.
Die haben sich richtig kaputt gemacht. Coffin Drop im Ring, Shotgun Drop geht draußen, wo Darby mit dem Kopf noch auf die untere Ringecke knallt. Also Shotgun Drop ging von Kid. Dann gab es einen Coffin Drop im Ring, Kid rollt sich raus, Coffin Drop auf Kid außerhalb des Rings. Dann gab es einen Cover bis 2 Scorpion Death Drop, Deathlock. Piledriver bis 1.
Ja.
Oder Roll-Up für 3. Also, das war komplett absurd. Ich hatte ein bisschen meinen Spaß. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, so das zu lange Tag-Team-Title-Match, das Women's-Tag-Team-Title-Match, was mich nicht 100% abgeholt hat, das Match, wo ich denke, also, was es so absurd gemacht hat, es hat ja gar nicht so krass in das Konzept des restlichen Pay-Per-Views gepackt.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, bei einer Dynamite für sich alleine hätte es besser funktioniert, aber in diesem Konzept, also in dem Gesamtbilde des Pay-Per-Views, war es irgendwie ein bisschen unpassend. Nicht schlecht, aber unpassend und da war ich so, da hatte ich tatsächlich, das war gut, also man muss auch zur Show insgesamt sagen, das war ja absolut. Die ging genau 4 Stunden. Das Pacing war fantastisch. Und dazu muss man sagen, das längste Match ging 23 Minuten 33. Das kürzeste Match 12 Minuten 24. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich hatte da keine Länge so wirklich drin. Klar, sagst du, ey, das Match war ein Mühe zu kurz oder nee, zu kurz gar nicht, waren die nicht, aber ein Mühe zu lang oder das hat mir nicht so 100% getaugt. Aber das Pacing war mal wieder nach so ein, zwei Phasen, wo du bei AW dachtest, Leute, 4 Stunden gehen auch, es muss nicht 6 oder 5 oder 4 Dreiviertel sein, noch 5,5.
Ja, absolut. Und wenn wir nur Pay-Per-Views so hätten, dann würde ich mich halt null beschweren. Das wäre dann schon richtig, das wäre schon richtig sexy dann einfach, wenn es so in diese Richtung halt gehen würde. Gerne öfter.
Genau. Und
Dann mach von mir jetzt wirklich vier Matches in der Pre-Show oder sowas halt.
Genau.
Und mach das dann so ein bisschen tighter einfach. Hätte ich gar kein Problem mit, würde ich sogar sehr begrüßen. Jo. Sorry.
Was sagst du denn zu dem Match?
Also ich fand es am Anfang so ein bisschen so, aber je mehr ich drüber nachdenke, fand ich es dann doch in Ordnung. Du hast es schon irgendwie gut beschrieben, es passte nicht so ganz in den Rest der Show halt rein. Ich muss auch sagen, ich bin halt irgendwie nicht so wirklich into Gabe Kidd. Also in den Charakter zumindest, den er bei AEW verkörpert. Das ist halt für mich so, ja, okay. Weil er ist irgendwie so Death Riders, aber ist auch irgendwie nicht so Death Riders. Der ist so Death Riders geliehen irgendwie so. Oder so das ist so Leihgabe von David Finlay an die Death Riders oder sowas. Ja, so langsam habe ich auch irgendwie genug von Death Riders gegen Darby. Wobei die Death Riders, wenn man sich so Dynamite anguckt, ja dann auch jetzt so mittlerweile, glaube ich, andere Beschäftigungen haben. Ich bin erstmal froh, habe irgendwie befürchtet, dass da noch eine Stipulation oder sowas draufkommt. War dann doch nur ein normales Match, aber trotzdem halt das brawligste, blutigste oder sowas halt. Ja, ich fand's fein. Also diese 7,6 bei Cagematch ist dann schon in Ordnung.
Ja, das ist voll okay.
Ja.
Und, naja, das war voll okay, das Match. Und, genau. Dann kamen wir aber zu meinem positiven Highlight.
Ja.
Dann kamen wir zum Mixed Nuts Mayhem 8-Man Tag Team Match. Roderick Strong, die Conglomeration und Tony Storm trafen auf die Death Riders. Und bei aller Liebe, wie geil sind denn bitte Tony Storm und Orange Cassidy zusammen?
Fantastisch. Also wirklich, das war nicht auf meiner Bingo-Card, wie gut das einfach funktioniert, aber Alter, geil, ne?
Und das Schlimme ist, es ging ja bei Dynamite weiter, wenn eine Tony Storm zu Orange Cassidy geht und sagt, Ace Heathrow's Man. Alter, und in dieser unnachahmlichen Timeless Tony Storm Art.
Ja.
Der Citrus Mann, herrlich.
Ja, das ist auch fantastisch. Auch das Match war ja, also es war ja Tornado, aber es war ja nicht nur die Q, ne, glaube ich.
Richtig.
Hat aber eine coole Würze gehabt. Auch, ne, hier, das macht ja AEW auch immer gut. Das ist zwar nicht so übertrieben, aber es gibt hier dann irgendwie keins so, ne, Männer dürfen nicht gegen Frauen, sondern da wird dann auch gnadenlos halt Männer gegen Frauen gemacht. Ich mochte die Interaktion zwischen Roddy und Marina Shafir sehr.
Ja, vor allem, ich glaube, es ist ja auch nicht allen bewusst, was bei denen privat abgeht.
Ja.
Privat sind die nämlich verheiratet.
Ja, korrekt. Korrekt. Ja, das macht's ja irgendwie noch lustiger, weil, das ja auch quasi zwei Stables sind, die ja miteinander fehlen, also die Conglomeration, auch wenn Roderick Strong nicht offiziell bei der Conglomeration ist, aber er ist bei der Conglomeration, ne? Let's face it. Und Marina Shafir dann einfach dieses krasse Bild, was Marina Shafir gepostet hat, wo sie einfach so einen fetten Handabdruck vom Job von Roddy hat. Ne, also das dann da auch irgendwie so nicht so, sorry, du bist meine Frau oder sowas, sondern da wird halt auch einfach gnadenlos aufeinander losgegangen. Finde ich gut.
Echt?
Genau, dann ist recht. Kennst du eigentlich den Tweet von Marina Shafir, nachdem die geheiratet haben?
Nee.
Sie hat ein Foto gepostet, wo Roderick Strong sie im Rollstuhl geschoben hat. Ja. Und sie dann geschrieben hat dazu als Caption, dass das nach ihrer Hochzeitnacht war. Ne?
Alles klar.
Alles klar, ne?
Humor haben sie.
Ja, und dann, ich fand das super. Also das Match hatte keine Berechtigung, so gut zu sein, hat einfach Spaß gemacht. Außer für Pac, der dann irgendwie vorher noch gesagt hat, das ist ein Work for me, Brother, weil bei Dynamite war der ja noch auf der Grafik drauf. Ah, ist auch egal. Das war auch so spaßig. Du hast schon die Sachen angesprochen mit Tony Storm und mit Orange Cassidy, die den Tango getanzt haben. Großartig. Also ich hatte damit echt Spaß. Hätte ich auch gar nicht so erwartet, das hat schon Laune gemacht. Das hat einen dann auch so ein bisschen so in die Show wieder reingeholt irgendwie.
Komplett. Das stimmt. Genau, das hat wirklich einen in Show wieder reingeholt. Das war cool. Und genau, der Tango, das ging ja dann bei Dynamite weiter. Das war dann da ein Tornado Six-Man Tag. Und ich mag, dass man jetzt peu peu auch in der Gender Wrestling einfach bei AEW etabliert, so langsam, so in Nuancen.
Ja, aber ich finde das auch gut, weil da wird halt keine große Sache draus gemacht oder so. Nein, oh,
der hat jetzt,
genau, da wird jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, die Leute Apes gegangen, so, oh, der hat jetzt eine Frau geschlagen oder sowas, sondern das ist einfach, das ist einfach das so ein fließender Übergang. Das wird halt einfach.
Wenn du dir Dynamite anguckst heute, ja, von gestern, wie Toni Storm versucht, Claudio den String zu verpassen, weil er ihr den bei dem Match verpasst hat, also bei World's End, und Daniel Garcia einfach auf Toni Storm zuläuft und ihr einfach volles Matt den Fuß ins Gesicht ballert.
Ja.
Denkst du dir, alles klar? Und viel Erfolg dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Nee, aber das hat mich wirklich, auch wie du sagtest, zurückgeholt.
Ja, wirklich. Ne? Also das war so. Hier war das wirklich mal sinnvoll genutzt, so ein bisschen mit, wir packen doch irgendwie möglichst viele Leute auf die Card, um denen noch einen Spot zu geben. Hier war das mal wirklich so, wo man sagen kann, also klar, hätte das bei einer Dynamite auch getan, aber es gab es ja effektiv so ähnlich bei der Dynamite dann jetzt, also von gestern halt. Aber hier war das irgendwie mal so ein gutes Beispiel für so einen Cardfüller oder sowas halt, dass nochmal alle drauf oder sowas, alle Kinder dürfen. Fand ich super, hat echt mega Spaß gemacht.
Komplett. Und dann gab es AEW Women's World Title Match. Chris Statlander, die Championess, traf auf Jamie Hayter. Ja, der Aufbau war ein bisschen simpel. Viele würden sagen, zu dünn. Und naja, sobald Toni Storm und Monet nichts in der Women's Division tun, ist die Women's Division für TK egal und da passiert nichts. Wo ich sage, das ist mir auch zu kurz. Klar kannst du sagen, vielleicht zündet der Run nicht so gut, aber in der Women's Division mit Blood and Guts und so, das ist ja genug passiert.
Ja, eben.
Und wie gesagt, du hast den Money Downfall. Und ich finde Statlander als Championess gar nicht schlecht. Also ich mag die auch so als Wrestlerin.
Also ich liebe die Frau, also wirklich. Das ist ja auch so eine Wrestlerin, die habe ich schon lange vor AEW halt verfolgt.
Gut, die haben wir bei Beyond gesehen, hier mit Kimberly, mit dem Cage-Match.
Ja, das zum Beispiel und sowas halt, ne, ja, das ist wirklich, also ich habe eine große emotionale Bindung auch zu ihr als Wrestlerin, zu ihr als Person logischerweise nicht, ne, aber zu ihr als Wrestlerin, ja, dass sich das einfach auch freut, dass sie da in so einem Spot halt einfach ist, ne. Und Liebe an Jamie Hayter geht natürlich auch raus.
Komplett, an beide. Ja, was sagst du denn?
Also ich muss sagen, also erstens, ich fand auch den Aufbau nicht so gut. Also was heißt nicht so gut? Der war halt relativ simpel, ne? Was ja jetzt an für sich nicht verkehrt ist, weil im Prinzip ist es ja auch noch eine Face-versus-Face-Fehde gewesen. Auch wenn Jamie Hayter so leichte heelische Anzeichen gemacht hat. So offiziell war es ja eine Face-gegen-Face-Fehde. Ich fand aber den, also gerade für den Women's World Title, fand ich den Aufbau ein bisschen zu wenig. Deswegen war ich jetzt nicht so gehypt von dem Aufbau, von der Ansetzung schon. Ich finde, es blieb aber ein bisschen unter den Erwartungen zurück. Also ich habe dann irgendwie mir doch ein bisschen mehr erhofft, wrestlerisch. Irgendwie muss ich gestehen. Ist vielleicht auch einfach meiner Erwartungshaltung einfach auch geschuldet, vielleicht. Weil ich von vieler Seite gehört habe, die gesagt haben, dass es richtig gut war, dass es für viele auch Match of the Night war und so. Würde ich persönlich nicht mitgehen. Also ich war, ja, enttäuscht wäre jetzt falsch. Weil dann würde es ja wieder heißen, dass es schlecht gewesen wäre, was es ja keinesfalls war. Es war ja rein handwerklich, war super. Auch so gegen Ende mochte ich, ne, dass die sich gegenseitig ihre Finisher geklaut haben. Statlander hat halt den Haterade gemacht oder den Staterade. Und Hater hat dann halt den Saturday Night Fever gemacht. oder den Saturday Night Hater, wie auch immer, ne, dass es so ein bisschen hin und her dann halt ging. Das war cool, aber es hat mich nicht so 100% abgeholt. Also ich habe irgendwie mir ein bisschen mehr erwartet. Also ich habe so 180 Grad, nicht 180 Grad, 180 km/h habe ich so erwartet. Und es waren dann nur 90 km/h, wenn das irgendwie Sinn macht.
Ich weiß absolut, was du meinst. Also ich fand's, für mich war's, wie man so schön sagt, ich weiß nicht, ob es passt, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Das war für mich so ein klassisches Sleeper-Match.
Ja.
Das war gut, aber das, also was mir gefiel, war, dass die Crowd bei dem Match auf jeden Fall am Start war, wo das ich stimmt. auch so, Crowd war tot, nee, war die nicht. Das war mal wieder ein...
Ey, das ist Chicago, Alter. Chicago ist ja nicht tot.
Das war mal wieder ein Women's Title Match, wo die Crowd halt nicht tot war. Klar, es gab Phasen, wo die Crowd mal ein bisschen müde war, aber nicht, wo du sagst, ja, das Match war Death Spot, auf gar keinen Fall.
Nee, das stimmt nicht.
Und wie gesagt, ich fand's gut. Es war super solide. Also, was ja super solide. Es war schon ganz gut. Und ich, ja, genau, ich muss halt sagen, meine Aufmerksamkeit war auch zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht bei 100%, bin ich ehrlich. Aber es war trotzdem sehr gut, es hat Spaß gemacht. Ich bin halt wirklich gespannt, wie diese Dings weiterläuft, der Run von Statlander. Ich denke mal, als nächstes kommt Tekla.
Ja.
Der Scheißdreck.
Das war so gut.
Cosmic, Scheißdreck. Das Geile ist, was ich so liebe, weißt du, sie redet mit einem akzentfreien Englisch und dann switcht sie ins Deutsch und du hörst sofort, dass sie aus Österreich kommt.
Mega gut. Und ich finde das aber auch so, ich fand das auch super, weil das so, das war so übergangslos halt einfach so, ne? Das ist wie, ich habe ja zum Beispiel viele türkische Freunde und wenn die untereinander türkisch reden, dann ist da mal, also ich verstehe da natürlich nichts, weil ich ja kein Türkisch spreche, aber dann hast du halt immer wieder, also die reden dann so, ne, so, und dann ist da mal so ein deutsches Wort halt dazwischen und sowas. Und an sowas hat mich das halt erinnert, dass sie einfach sagt so, ne, hier, your cosmic Scheißdreck, und dann redet die einfach danach weiter Englisch, als ob es die gleiche Sprache wäre. Das ist einfach so, das ist einfach so gut.
Genau, sie pausiert nicht oder
ja, das ist kaputt.
Ja. Sondern das ist so in ihrem System drinne.
Ja, genau.
Genau, ich denke auf jeden Fall, dass Tekla jetzt dann die nächste ist. Ich bin gespannt, wer Statlander den Titel abnehmen wird. Ich weiß es nicht.
Ich hoffe, wird noch eine Weile dauern, aber
in einem halben Jahr hätte ich gesagt Tekla, aber ich glaube, jetzt wäre es zu früh.
Jetzt wäre es zu früh.
Auch wenn Tekla perfekt, also bei AEW super, super ist.
Würde passen. Ich würde aber, ich fände es cool, wenn der Statlander-Run noch ein bisschen länger gehen würde. Ja, Mané wird es ja dann auch nicht sein. Die wird den Titel sicherlich dieses Jahr gewinnen, aber ich denke dann nicht von Statlander. Weil das wird auch keinen Sinn machen, weil Statlander hat ja dann ihren großen Sieg gegen Mané erhalten. Das heißt, es wäre dann wieder komisch, wenn sie dann gegen Mané verlieren wird.
Gegen vermutlich eine Face-Mané.
Genau. Nee. In der fairen Welt hätte ich gesagt Athena. Aber die ist ja da immer noch in Ring of Honor gefangen mit ihrem 7000 Tage-Run da.
Genau.
Oder es macht Tekla wirklich schon bei Revolution, weil bis Revolution sind es noch 3 Monate. Genau. Statlander hat den Titel im September gewonnen. Das heißt, dann hätte sie den bei Revolution knapp ein halbes Jahr. Wäre ja dann auch okay für eine Regentschaft. Und dann hätte es auch mal jemand frischen wieder, so ein bisschen frischeren, ne? Weil Statlander ist zwar der erste Run mit dem World Title, aber sie war ja auch schon mal TDS-Champion und so. Und es könnte halt Tekla einfach krass pushen, wenn sie dann so früh schon den Titel gewinnt. Ja, aber jemand anders würde mir jetzt auch nicht einfallen, weil ja, so viele Heel-Damen hast du dann ja gar nicht. Nee. Und es wäre vielleicht auch nicht verkehrt, wenn du einer Heel-Frau den World-Title gibst, weil Willow ist ja als Face, also jetzt werden ja quasi gerade beide Women's-Title von Faces gehalten. Mhm. Wenn du die Tag-Team-Title mitzählst, sogar alle 3 Women's-Title von Faces gehalten. Das heißt, das wäre ja sinnig, wenn früher oder später einer der Titel wechselt. Ja, Tekla wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Chance. Die hat sich ja auch relativ schnell gut ins Produkt eingefunden. Warum nicht? Ich könnte mir auch vorstellen.
Arsch auf Eimer.
Genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht, weil Tekla hat ja mehr oder weniger jetzt schon die Herausforderung ausgesprochen.
Genau.
Können wir auch vorstellen, dass es das vielleicht schon das Match schon jetzt demnächst gibt. Jetzt ist doch in 2 Wochen ist doch hier
Maximum Carnage.
Maximum Carnage, genau.
Aber ich glaube, dafür wäre das noch zu früh tatsächlich.
Ja, aber wenn man vielleicht das erste Match da macht und das Rematch dann bei Revolution oder sowas halt.
Ja, gut.
Also ich meine, dass dann Tekla das erste Match verliert und dann gibt's irgendwie vielleicht ein Beatdown oder sowas von den Sisters of Sin oder wie heißt die nochmal zu dritt? Triangle of Madness, glaube ich, ne?
Genau.
Tetrapack of Madness, dass dann irgendwie sowas gibt. Vielleicht gibt's dann auch mal irgendwie so ein 3 gegen 3, sowas wie Statlander, die Babes of Wrath gegen die Sisters of Sin und Tekla.
Mhm.
Dass dann da vielleicht daraus auch bei Revolution ein Sisters of Sin gegen Babes of Wrath gibt, sowas, weißt du? Und dann gibt's halt bei Revolution nochmal Tekla gegen Statlander und Tekla gewinnt dann den Titel, sowas. Sowas fände ich ja ganz cool.
Komplett.
Und ja, mal gucken, aber ich finde, man kann auf jeden Fall sagen, wo es ja so vielleicht so Anfang des Jahres oder so zwischendrin mal so ein bisschen Struggle geht, so Women's Division läuft wieder ganz gut, finde ich, wieder rund gut. Also das gibt's auch so kleinere Fäden ja auch außerhalb der Titel und sowas, jetzt auch mit den Women's Tech Titles und sowas halt, ist schon cool. Also da bin ich sehr mit zufrieden tatsächlich.
Genau, ich auch. Dann ging's in den Co-Main-Event AEW Continental Title Match, das Continental Classic 2025 Finale. John Moxley traf auf den Champion Kazuchika Okada. Ja, es hat bei Cage Match eine 6,96.
Boah, das ist wenig.
Es ist sehr wenig und ich weiß, das war dein Match of the Night.
Ja, ist richtig.
Hau raus.
Ja, das danach sicherlich nicht. Nee. Ja, war für mich auch mein Match of the Night, weil ich es einfach aus einem Storytelling-Aspekt auch noch so gut fand. Einfach mit Moxley, der halt irgendwie immer mehr zum Face dann geworden ist, ne, mit seinem Bein auch so. Okada geht da natürlich drauf, weil der nimmt natürlich dankend die Vorarbeit ab an, die sein Stable-Partner für ihn geleistet hat. Ne, nimmt er dann halt an, macht das. Ich fand das fantastisch auch dann. Vielleicht auch mit ein bisschen zu vielen. Ne, wobei gar nicht. Gar nicht zu vielen Finisher Kickoffs. Das hat eigentlich gepasst. So, ne, das hat dann ja auch Okada nicht geschwächt. Weißt du, der hat dann. Der ist aus dem Paradigm-Schiff ist herausgekommen. Der Death Rider war dann zu viel. Das hat eigentlich gepasst. Ich meine, dass Okada sowieso mehr als einen Rainmaker pro Match macht. Das ist ja klar, aber da ich finde, man muss doch.
Da musste ich so lachen, weil ja. Danielson in dem Match sagte: Ja, Moxley ist einer der wenigen, der es geschafft hat, aus dem Rainmaker auszukicken, wo ich so bin. Ja,
lol.
Bruder, du bist doch selber in einem Match zweimal draus.
Ja, also, das ist auch. Also, ich finde, der Rainmaker ist ein bisschen für mich wie der Destino. Ich finde, beim Destino gab es immer. Den gab es ja auch mal ein Mid-Match oder sowas als so ein Konter. Ich finde, es gibt beim Destino, also von Naito dem, was für ein Destino gibt es denn sonst noch? Lol. Der Destino, es gibt für mich so eine offensive und es gibt für mich so eine defensive Version einfach vom Destino, finde ich. So, ne, dass das auch mal einfach so Mid-Match als so ein Konter oder sowas für irgendwas halt einfach reingeballert wird. Du weißt ja, der reicht nicht zum Sieg, aber der wird dann einfach so mit reingebaut. Und so ist das irgendwie auch beim Rainmaker. Das ist auch mal so ein Setup-Move halt, wenn er dann irgendwie daneben geht oder auch einfach mal so ein Move, der einfach mal in so einer Big-Situation einfach kommt, aber halt nicht dann das Finish ist. Aber ich finde, dadurch wird halt der Move als Finisher selber halt nicht geschwächt oder sowas. Also, dass der Move dann lächerlich aussieht. Sondern das funktioniert halt meistens organisch halt dann irgendwie. Und gab's dann hier auch den Kick-Out. Das war ein geiles Hin und Her. Man muss dafür nicht vergessen, das ist ein First Time Ever. Gab's zum ersten Mal als Singles-Match? Zwischen den beiden? Und da gab es die große Überraschung. John Moxley gewinnt das Continental Classic.
Und ist neuer Champion.
Das kommt noch hinzu?
Genau, ist neuer Champion. Und ich fand das Match, kann ich sagen, du hast alles gesagt, ich fand's gut. Ich war auch sehr überrascht, wie gut ich es fand. Es war halt da auch wieder, es war halt ein Okada-Match.
Ja.
Es hat halt, ich habe dann überlegt, so, weil zum Beispiel hier der Opener, das war so, yo, die geben Vollgas, klar, dass mir das gefällt. Beim zweiten Match, ja, die geben Vollgas auf einer anderen Art und Weise, klar, gefällt mir das. bei dem Match bin ich immer so, das passiert alles so, wie sagt man? Das ist nicht so hier, ich pack's Megafon aus und sag, guck mal, wie geil ich bin, sondern der steht an der Straßenseite, du läufst vorbei und bist so, die zwei Menschen, die da gerade diese Performance abreißen, die machen das sehr, sehr gut. Aber sie schreien nicht, komm gucken, komm gucken, komm gucken, sondern das ist was für Leute, die sehen das, stellen sich hin und riechen das.
Auf jeden Fall.
Wenn du weißt, was ich meine. Also,
ja, voll, komplett.
Deswegen, nee, das hat großen Spaß gemacht, genau.
Ich fand das auch super. Eine Moxie habe ich nicht als C2-Sieger auf dem Schirm gehabt. Aber ich muss dann sagen, ich finde es dann doch besser, auch mit dem, was dann wahrscheinlich so kommen wird, dann doch die bessere Alternative, als wenn es wieder Okada gewesen wäre.
Hundertprozentig.
Deswegen kann ich mich da überhaupt nicht beschweren. Das Einzige, was halt, aber das war ja von vornherein irgendwie halt das, was so komisch war, diese ganze Situation mit dem Titel. Man hat ja gesagt, ne, Okada ist ja Unified Champion, weil er ja Continental und International Title hat. Und man hat ja gesagt, es steht nur der Continental-Title auf dem Spiel, ist ja auch logisch, weil es ist ja das Continental Classic. Hat man halt gesagt, wenn halt der Sieger kriegt halt ganz klar den Continental-Title, so wie es halt die ganze Zeit schon war, ist ja auch alles cool. Wenn Okada halt vor dem Finale ausscheidet, dann verliert er halt den Continental-Title und den Unified-Title. Macht ja irgendwie auch Sinn, weil er kann ja kein Unified-Champion mehr sein, wenn die Titel quasi nicht mehr bei einem sind halt, ne? Kann man sich natürlich jetzt fragen, warum hat man denn den Unified-Title überhaupt eingeführt, wenn der nach einem halben Jahr wieder weg ist? Ja, okay. Ich find's halt irgendwie nur komisch, weil man ja beim letzten Pay-Per-View den National-Title eingeführt hat. Das heißt, man hat jetzt ja wieder einen Titel mehr. Weil Okada ist zwar kein Unified-Champion mehr und ist kein Continental-Champion mehr, aber er ist immer noch International-Champion. Logisch, weil er ja nicht auf dem Spiel stand. Das heißt aber, wir haben jetzt ja wieder einen Titel mehr. Wir haben jetzt den Continental-Title wieder. Wir haben den International Title wieder und wir haben jetzt noch den National Title. Also gut, ich meine, wir haben jetzt jedes Territory so langsam abgeklappert, aber AEW hat halt so viele Titel, das will ich damit sagen.
Hundertprozentig.
Und ob man dann, ob es dann überhaupt so sinnvoll ist, einen National Title einzuführen, wenn man weiß, einen Monat später werden die anderen beiden Titel wieder auseinandergepackt. Ja, weiß ich nicht. Finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Also meiner Meinung nach ist dann einer, wenn nicht sogar zwei zu viel halt. Also AEW hat jetzt 4 Midcard-Titel.
Ja, ob ich das genau als Midcard... Also das Ding ist...
Okay, ja, sagen wir 4 Nicht-World-Title.
Der Team-Title ist halt wirklich mit bis fast schon Undercard. Auch wenn ich mit diesem Satz Mark Briscoe groß Unrecht tue, aber sagen wir große Midcard. Der International Title wird immer noch von Okada als Geisel gehalten. Der Continental Title ist jetzt halt bei Mox, das ist schon Upper Card. Und du hast jetzt den National Title, das ist auch Mid Card und du hast den World Title. Ist das zu viel? Ja. Sollte man sich da künstlich darüber aufregen? Nein.
Ja, gut, man kann es ja nicht ändern. Also, man muss das ja so hinnehmen, aber es ist schon viel und dann wären natürlich einzelne Titel auch weniger wert, wenn halt gefühlt jeder einen hat, ne?
Das gefühlt jeder einen hat, du, das Problem ist, der Kader sind ja nicht nur 20 Leute und 15 Champions, also
das ist richtig.
Ne? Also, ich weiß, was du meinst, aber ja. Auf jeden Fall, Moxley gewinnt, mega geil.
Ja, macht dann noch Babyface-Promo seinen Vater.
Witz ist, während die Death Riders neben ihm stehen.
Das fand ich auch so. Ja, das geht weiter, Entschuldigung.
Er macht Babyface-Promo. Ja, alle geile Leute, das ist der Titel für euch und geile Wrestler und.
Genau, halt das Continental Classic als komplettes halt noch.
Und jeder, der alles gegeben hat, dem gehört der Titel. Und, sie verkörpern, wofür das hier steht. Und ich denke hier so, und wann? Und ich war die ganze Zeit so, wann kommt jetzt Claudio Castagnoli und hammert ihm einfach einen Uppercut ins Gesicht?
genau darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Und es kam nicht. Die Death Riders standen einfach so da. Ja, okay, so ein bisschen fast schon wie bestellt und nicht abgeholt.
Und ich war so, habt ihr kein Match an dem Abend gehabt, wo ihr auch heelisch gearbeitet habt und auch bei dem und auch bei Dynamite, weil ich so, alles klar, ihr macht jetzt einen Turn und Danielson am Kommentar auch so, ja, ist schon komisch, das jetzt zu hören, oder?
Das ist auch so ein bisschen das einzige Problem, was ich mit so einem potenziellen Death Riders Face-Turn habe, beziehungsweise die Death Rider, also der Rest ohne Moxley, scheint ja auch schon fast so ein bisschen in so eine Art Tweener-Richtung jetzt zu gehen, auch mit dieser Promo dann über das Hurt Syndicate dann bei Dynamite. Und mir fällt es dann so ein bisschen schwer, die als Faces anzunehmen. Naja, weil und die halt Dinge getan Dynamite, haben, ne?
Genau, nee, vor allem, sie haben Dinge getan. Dann kommt aber auch ein Wheeler Utah, der in der Regel gepinnt wird und sagt, yo, Darby Allin, wenn du ein Pack willst, musst du erst an mir vorbei. Und ich bin auch der krasse MF, wo ich mir denke, du bist doch der immer gepinnt wird, du Dödel. Schneid dir die Haare.
Ja.
Und dann können wir weiterreden, nein. Aber er ist halt auch, ja, also das ist ganz komisch, ja, und dann, weißt du, dann gibt's bei Dynamite, bei diesem Six-Person-Tornado-Ding, gewinnen die Death Riders, weil Wheeler Utah Cassidy halt ablenkt und angreift von außen.
Ja.
Also das ist ganz, ganz komisch gerade bei denen.
Ja, und dann halt, wie gesagt, ich find's dann irgendwie erstmal ungewöhnlich, die als Face zu akzeptieren, ne? Ich meine, die haben da krasse Sachen gemacht, die haben Danielson fast getötet und so Sachen, dann so, ja, jetzt wollen sie die wieder Face, finde ich so, ja, gut. Ne, aber ja, ist okay, kann man halt machen. Noch sind sie auch offiziell nicht Face, zumindest der Rest, außer Moxley nicht. So voll Face werden sie wohl auch nicht gehen, denke ich.
Mox, ja. Und der wird auch auf kurz oder lang aus diesem Stable fliegen.
Ja.
Dass er dann noch in Ordnung ist. Aber es war schon sehr komisch, diese Promo zu sehen, wenn du überlegst, was da alles passiert die letzten Monate.
Ja, das stimmt. So,
also, wie ich sag dir, das wird noch kommen, alles mit dem Turn. Aber es war schon sehr merkwürdig.
Ja. Zumindest stand jetzt, aber mal gucken, was dann da so das Gros ist, wie es so weitergeht. Ja, passt schon dann irgendwie.
Und dann ging es weiter mit unserem Main Event. AEW World Men's World Championship Foray. Samoa Joe verteidigt seinen Titel gegen MJF, Swift Strickland und Hangman Adam Page. Ja.
Ja, genau. Du beschreibst es perfekt.
Du, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich dazu halten soll.
Ja, also Match per se war ja okay-ish, würde ich sagen.
Ja, doch.
Bei
7,36 finde ich komisch, dass das Match mehr Punkte hat als Moxley gegen Okada, aber egal. Nee,
das verstehe ich auch nicht, aber so 7,3 ist dann schon okay als Wertung, würde ich sagen. Ergebnis tötet es für mich in dem Fall einfach absolut komplett, total. 100%, also.
Du bist aber auch mit MJF komplett durch, ne?
Ja, ist mein persönliches Problem, weiß ich auch. Aber ja, genau, bin ich mit MJF absolut einfach durch. Das ist einfach dieses pseudo-edgige Labere immer und so weiter, sich dafür selber halt geil finden und sowas alles so. Bin ich raus. Bei MJF im Main Event Picture bin ich absolut raus. Ich meine, es war klar, oder zu einer großen Wahrscheinlichkeit klar, dass er halt gewinnen könnte. Also es werden halt Swerve oder Hangman werden es nicht machen. Es war halt entweder Samoa Joe verteidigt oder MJF holt sich den Titel. Finde ich dabei nicht mehr per se schlimm, dass Joe so eine Art Übergangschampion war, weil man wollte halt nicht, dass MJF den Titel von Hangman gewinnt, weil wenn die beiden gegeneinander fäden, will man halt das so aufbauen, dass halt Hangman der ist, der ungeschlagen ist gegen MJF. Macht ja auch Sinn, finde ich ja auch fein. Aber ich kann und will wirklich MJF als World Champion einfach nicht mehr sehen. Das geht für mich nicht. Ich kann, mag das wirklich nicht mehr. Ist nicht meine Art. Ich weiß, das ist mein persönliches Problem und ich weiß, dass das viele Leute anders sehen. Ich kann es aber leider auch nicht ändern. Es ist halt leider einfach so.
Ist ja voll okay. Was ich bei MJF sagen muss, ist so dieses, ja, Swift, du bist PDD, bin ich so, ja, komm.
Ja, und auch dieses dumme Dropping dann von mit der WWE und sowas halt, finde ich auch unnötig.
Und ja, also was man bei MJF merkt, das habe ich halt, ne, Grüße im Catch Club gehört und das sagte auch Swerve ja, nicht Catch Club, im Cage Match, so, schon, Catchcast, Punkt, gehört. Das sagte ja auch Swerve, der Mann ist halt ein Opportunist, also MJF, er will es nicht zugeben, dass er doch geliebt werden möchte.
Ja, das stimmt.
Und er ist halt so eine Art, das Ding ist, platt gesagt, der Mann ist halt schizophren.
Ja.
Der ist halt eigentlich ein Duschbeck, will geliebt werden, ist dann aber auch ein, ist halt ein Heel. Versuchte Face Run hat ja auch nicht funktioniert bei ihm. Und der ist halt, der möchte geliebt werden, macht alles, um geliebt zu werden, sagt Sachen, wo die Leute sagen, ich bin gespannt, aber bleibt dann halt Classic MJF. Also im Endeffekt hat er jetzt hier auch wieder abgestaubt, so wie immer.
Ja, klar.
Wenn man auch sagen muss, zum Ende hin kamen alle The Ops raus von The Ops, haben Paige vom Apron gezogen. Da gab es dann Muscle Buster bis 2,5. Dann kam Hook auf den Ringrand. Prince Nana wurde von Ops eingekesselt. Swerve ist dann einfach mit dem Swerve Stump gegen The Ops gesprungen. Und dann gab es einen Heatseeker von MJF gegen Joe, genau. Und ja, du, war nicht mein liebstes Match. Es war okay, nee. Aber ich war dann auch irgendwann so, ja komm, reicht dann auch. Also ja. Ist in Ordnung so, aber ich bin gespannt. Bei Dynamite hat man ja gezeigt, wo es hingehen könnte.
Ja, da hat ja im Prinzip jeder und seine Mutter haben wollen. Das ist halt eigentlich ganz gut. Du hast halt viele Face-Wrestler und in K-Fab mag halt eigentlich niemand MJF. Das heißt, er hat halt viele Feinde.
Und was halt geil war, Kenny Omega hat sich per Dings gemeldet, hat gesagt, ey, ich bin nicht der Belt Collector, ich bin nicht der Cleaner, ich will nur ein Titelmatch, go. Und ja. Ich sag dir, das wird es halt im April bei Dynasty in Kanada geben.
Ja, genau.
Und mein Coping ist jetzt, dass Kenny das Ding gewinnt.
Das wäre geil.
Dass Osprey zurückkommt, dass den Owen gewinnt. Und All-In Main Event, danke.
Oh, das wäre pervers. Das wäre geil. Ja, das nehm ich sofort. Ja, stimmt, man hat ja im April ist die Kanada-Tour. Ja, würde Sinn machen, wenn es da einen Teilshot gibt.
Banshee, der diesen Gedanken in meinen Kopf gesägt hat.
Ja, dann liebe Grüße dafür. Gefällt mir auch sehr der Gedanke. Ja, na klar, Joe natürlich kriegt sein Rematch. Die Sache mit Swerve und Hangman ist auch noch nicht auserzählt. Die haben da sicherlich auch noch was zu sagen. Jetzt geht es ja in 2 Wochen erstmal gegen Bandido.
Richtig.
Und das wird auch cool, glaube ich, ganz gut. Also Bandido auch so für mich so ein bisschen, der ist so ein bisschen unterm Radar, was so den Wrestler of the Year Case angeht, weil der auch ein richtig geiles Jahr einfach hatte, also vom letzten Jahr dann der 25, der ja auch nur Banger abgerissen hat.
Absolut.
Ja, dann bleibt spannend. Ist erstmal so... so weitergeht. Ich finde, also was man sagen muss, so ein Joe, ne, da kannst Joe ist, glaube ich, der einzige Typ in diesem Szenario, wo du das machen kannst mit dieser kurzen Regentschaft da halt dazwischen. Ne, weil das ist halt Samoa Joe, da stört das auch nicht, dass er den Titel jetzt so 35 Tage hat. Das ist egal für den Charakter, der Samoa Joe ist.
Vor allem das Ding ist, der Charakter Samoa Joe ist, kann in 3 Monaten schon wieder Champion sein.
Ja, zum Beispiel. Oder halt wieder im Dezember in 2 Jahren oder sowas dann wieder so ein bisschen random, wenn keiner damit rechnet. ja, ist halt easy, ist halt kein Problem. Das kannst du halt gut machen, das passt dann schon. Deswegen bin ich auch nicht so, dass ich sage so, ah, Samoa Joe ist jetzt hier beerdigt worden oder sowas mit so einem kurzen Run. Nö, das also lieber so, als Hangman hätte so einen kurzen Run oder Swerve oder sonst irgendwie anders. Das ist schon in Ordnung. Genau das.
Weißt du, was ich jetzt unbedingt sehen möchte in was meiner denn? Fiebertraumwelt nach Dynamite? Gib mir das Tag-Team Swerve und Hangman. Hm. Aber nicht bei AEW, sondern in den Chains.
Tschüss.
Stell dir, also, als sie das mit dieser Kette gemacht haben, war ich so, ja, und die beiden in den Chains, Alter, Danny, let's go.
Hey, let's go.
Das, also, die, weißt du, was die beiden für mich sind?
Hm, was denn?
Also, über Paige sagt man ja eh, das ist so Modern Loose Cannon.
Ja, auf jeden Fall.
Aber die beiden sind das für mich einfach als Team. Also, ich habe vor denen auch legit Angst.
Ja. Ja, schon, also ja, das sind ja auch die krassesten Badass-Motherfucker. Alleine schon, dann so zu zweit. Geil. Also, eigentlich wäre es schon geil, wenn du es wirklich sagst, irgendwie so Osprey gegen Omega bei All In. Dann will ich auch bei All In, dass Swerve und Hangman um die Tag-Team-Titel zusammen antreten. Das sage ich, wie es ist.
Gegen FDA in so einem schönen 30 Minuten. Wir schlagen uns blutig und tappen uns aus gegenseitig und.
Genau.
Collarbett.
Ja, let's go. Ja, sowas halt. Irgendwie sowas halt, ne? gib mir dann halt hart in den Anus rein, ne? So, sowas halt. Ja, komm schon, ne? Also ich meine, jeder, das kann nicht jeder im World Title Match kriegen. Du musst deine anderen Leute auch ein bisschen reinpacken und ja, MJF kann dann machen, was er will. Hauptsache nicht in diesem Stadion sein. Ja. Was sagst du denn oder was sagen wir denn overall zu World's End?
Bei Cage Match hat es eine 7,96. Ich sag, ja, es hat sehr stark angefangen. Es hat ein bisschen runter, aber ich muss sagen, das Grundniveau war hoch. Ja, so 7,96, so 8, 8,5. So bei einer 8 oder 8,5 bin ich auf jeden Fall.
Also für mich hat es für eine 8 nicht ganz gereicht.
Also bei einer 8 bin ich doch. Ja, 8 gebe ich wohl. Weil eine 7,5 ist mir doch zu. Also dafür fand ich dann doch zu viel gut.
Ja, kann ich verstehen. Für mich hat es halt klar der Main Event runtergerissen. Da gibt es auf jeden Fall einen Punkt Abzug für von mir. Ist leider so. Es war auch jetzt halt abseits von den Continental-Dingern nicht so viel so krass, was so sehr krass nach oben herausgestochen hat. Ja, deswegen bin ich nicht ganz bei 8 Punkten. Ich bin halt so bei 7,5 dann leider. Aber mit Tendenz zu 8 auf jeden Fall hin.
Jo. Sehr gut. Ja, das war doch eine schöne Aufnahme, die erste des Jahres.
Auf jeden Fall.
Und dann hören wir uns bald wieder, nächste Woche, wenn wir unsere Tränen getrocknet haben und über Hiroshi Tanahashi sprechen. Wunderbar. Das wird schön. Und dann würde ich sagen, einen wunderschönen guten Abend. Good night and good night. Bang. Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.